Und Herr, ich möchte beten, dass du durch Martin zu unseren Herzen sprichst, dass du ihn mit deinem Heiligen Geist anfüllst, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers von ihm zu uns fließen. Und dass wir unsere Herzen dafür aufmachen können und auch das alles prüfen und können und das Gute behalten. Amen.
Ja, ihr Lieben, wisst ihr eigentlich, was heute für ein Sonntag ist? Also Ostern ist vorbei, ne? Himmelfahrt ist noch nicht. Zwischen Ostern und Himmelfahrt, wie heißt der Sonntag heute? Gnadensonntag. Heute ist Gnadensonntag, das ist doch mal was, Leute. Das ist schön. Könnte man so mal überlegen, könnte ich ja heute mal. Könnte ich ja heute mal gnädig sein zu allen möglichen Leuten, vielleicht auch zu mir selber. Darum geht's heute. In Berlin gibt es viele Friedhöfe, viele geistliche Friedhöfe. Das sind Orte, wo Menschen ihren Glauben zu Grabe getragen haben. Da haben sie ihren Glauben verbuddelt und einen Grabstein drauf gemacht. Und ich habe hier mal eine kleine Ausstellung von Grabsteinen euch hier mitgebracht. Da auf dem einen Grabstein steht, du willst dich nicht ändern. Da liegt da drinnen der Glauben. Bei dem anderen Grabstein steht drauf, du machst zu wenig. Hat er irgendwann nicht mehr geschafft und dann hat er seinen Glauben da verbuddelt. Der letzte Grabstein, und es gibt noch zahlreiche Grabsteine, wir könnten ja eine riesen Ausstellung machen, aber wir sind ja, glaube ich, nicht unbedingt eine Friedhofskapelle. Ich hoffe jedenfalls nicht. Ne? Da steht drauf, du bist ein hoffnungsloser Versager. Viele von diesen Menschen, die diese Friedhöfe besucht haben, die sitzen vielleicht sogar noch hier. Äußerlich gibt es sie noch, quick lebendig. Nur innerlich, da ist was gestorben. Und das hat man dann natürlich zu Grabe getragen, Deckel drauf, Stein drauf, fertig. Ach, schönes Bild, Leute. Könnt da Urlaub fahren, Gardasee. Ich lasse mal jetzt die Folien. Ich wollte euch da mal mit hineinnehmen. Wie passiert das, dass Menschen ihren Glauben zu Grabe tragen? Das ist, glaube ich, nicht so gewollt, wo wir Christen geworden sind und vor allem nicht von Jesus. Ich glaube, der am meisten an diesen Gräbern steht und Tag für Tag weint, das ist Jesus, weil der will dich da auf alle Fälle nicht haben. Wie passiert das? Das wollen wir heute mal miteinander erkunden. Ich hatte nämlich heute jemanden eingeladen. Ist er weg? Christian Fromm ist heute. Ah, sehen Wald voller Bäume nicht. Christian Fromm hier, ne? Der fromme Christian. Da seht ihr ihn. Christian Fromm liebt den Herrn. Ich mach's dir mal bequem hier. Guck mal, ein kleines Stühlchen. Kannst du hier einfach sitzen. Musst nicht viel machen mit dem Herrn. Das ist ja wunderbar, da hat man nicht viel zu tun. Ihr seht hier, Christian Fromm ist 16 Jahre mit dem Herrn schon unterwegs. Das ging immer so auf und ab, aber neulich, da war er so bei so einer richtig schönen Konferenz. Corona ist vorbei, wir können endlich wieder Konferenzen feiern. Ne? Und Feuerkonferenz, früher hieß das immer so, oh, Leute, könnte mal wieder eine geben. Ne? Und der kam wirklich, ihr habt das ja schon gesehen, ein bisschen. Vielleicht musst du das uns noch mal zeigen. Naja, er kam hier heute, ich habe es genau beobachtet, ich war nämlich schon mal ein bisschen eher da heute mal, er kam hier reingeschwebt, neue Fortbewegungsart, ne, von Christian Fromm. Der Heilige Geist kam so richtig in sein Herz und ich weiß, seine Kollegen und Nachbarn, die sind genervt, weil er nur noch Jesus, Jesus, Jesus. Christian zieht durch, also richtiger Durchzieher. Und ich habe, das weißt du jetzt nicht, aber ich habe so deine unzensierten Tagebücher gefunden, ne? Und wollte mal ein bisschen aus diesen unzensierten Tagebüchern hier einen zum Besten geben. Ich hoffe, du vergibst mir hinterher, kann man sicher. Oder heute ist ja Gnadentag, ne? Heute ist ja Gnadensonntag, ne? Wunderbar, du musst, das ist klar, gibt's nichts zu diskutieren. Also die unzensierten Tagebücher von Christian Fromm, ne? Also Tag 1 habe ich schon erzählt. Christian Fromm sitzt glücklich und freudestrahlend in der Kirche. Der Herr ist gut. Er hat seine Gnade erlebt, er hat sein Feuer erlebt und es gibt nichts anderes als Jesus. Wir gehen weiter. Ich muss mal hier lesen. Und zwar Tag 23. ne? Dein Tagebuch. Heute ist etwas Komisches mit Christian passiert. Er dachte so über sein neues Leben nach und musste feststellen, dass die geistliche Temperatur des geistlichen Thermometers etwas nach unten gegangen ist. Komisch. Hoffentlich schwant ihm so vor, hoffentlich kommt nicht wieder so das wie früher. Aber das schafft er schon wieder. Ne? Mal wieder richtig Bibel lesen, beten, ne? Mal wieder ein paar Leuten von Jesus erzählen und dann kriegt man schon wieder einen Griff. Tag 28, irgendwie scheine ich das nicht in den Griff zu bekommen. Hab jetzt schon das ganze Neue Testament durchgelesen. Hab 5 Leute vor Lidl genervt, weil ich denen von Jesus erzählen wollte. Und irgendwie scheint das alte Leben wiederkommen zu wollen. Ach, ist das anstrengend. Ich will das doch aber nicht mehr. Und irgendwie kommt es doch wieder. Irgendwie scheint was passiert zu sein in den letzten Wochen. Das sieht er nicht, weil er guckt ja immer vorne weg. Da hat die liebe Gemeinde an. Aber da ist was passiert. Er hat das nicht mitgekriegt, aber irgendjemanden kam an und hat ihm irgendwie so ein Ding dahin dran geheftet. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Netz, wo man mit alles Mögliche so fangen kann. Ne? Das scheint nicht so massiv, ne? Dafür da zu sein, dass man so den Menschenfischer macht. Ne? Da hauen die Leute ab, da sterben die, wenn du denen das da drüber stülpst. Das scheint was ganz anderes zu sein, was er auf einmal hinter sich her schleppt. Was auch immer, wir werden es erleben. Tag 30, jetzt geht's los. Das erste Gespräch mit dem Vertreter der Anklage. Der Vertreter kann sich übersetzen, das ist nicht schlimm. Mensch, Christian. Schön, dich mal wieder hier zu sehen, hier an so einem schönen Ort. Wunderbar, beim Gottesdienst, so wie du das immer tust. Ne? Ist ja nett, genau. Aber weißt du, Christian Fromm, genau. Weißt du, gestern, da war ja nicht so viel mit Fromm. Ne? Ich weiß noch, deine Frau, ne? Warum bist du eigentlich, ich verstehe das gar nicht, warum bist du eigentlich so ausgeflippt, wo die dir mal wieder gesagt hat, was hier nicht an dir passt. Die hat ja doch nur recht, ne? Du bist nun mal faul, ne? Und undiszipliniert. Da regst du dich auf. Die hat nur die Wahrheit gesagt. Kannst wahrscheinlich die Wahrheit nicht verdauen. Naja, und dann abends, ne? Das finde ich ja nochmal, Christian. Naja, ich gehe ja nur mal E-Mails checken, ne? Zu deiner Frau. Gehst schon mal ins Bett, Schatzi, ne? Und dann musstest du dich wieder selber trösten, da so ein bisschen vom Computer, ne? Christian, ich denke so an der Bibelstelle, da heißt es, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Naja, bei dir ist natürlich jetzt vorbei, ne? Schauen, reines Herz. Ich weiß gerade, das machst du ja schon jahrelang, ne? Dann gehst du wieder in die Beichte und bekennst, dass ihr so ein Holz darüber. Und was hat's gebracht all die Jahre? 16 Jahre läuft das nur so, ne? Ich weiß nicht. Also ich habe nicht so viel erlebt bei dir, wenn ich dich so beobachte, ne? Klar, Christian. Du versuchst es ja immer. Aber sei doch mal ehrlich, der Ofen ist eigentlich aus, ne? Oder? Und irgendwie bei deiner tollen Feuerkonferenz, von denen du allen hier erzählt hast, ne? Das scheint mal wieder nur ein kleines Strohfeuerchen gewesen sein, was du abgebrannt hast, ne? Da war wieder nicht viel, ne? Aber schau mal da. Da hinten in der Ecke sitzt der Bruder, wunderbar, ne? Der kriegt's nämlich hin, ne? Weißt du, abends, wenn du vorm Computer hängst, stärkt der sich am Herrn mit Bibellesung und Gebet, ne? Weil das ist nämlich ein richtiger Christ, der zieht durch, mein Lieber, ne? Nicht wie du machst immer bla 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 den ganzen Tag und nichts passiert.
Genau.
Lieber Christian, war schön mal wieder dich zu treffen, ne? Hier in diesem Saale, guck mal, ich hab hier was Wunderbares. Guck mal, Christian, ne? Kleines Geschenk von mir, ne? Einfach weil du so netter bist, okay? Schön, steh mal ein bisschen auf. Einen schönen Weg heute, ne? Mit dem Herrn. Kannst du mal versuchen, wie das so läuft, ne? Ja, mutig voran, genau. So weit müssen wir nicht gehen, ne? Okay, komm, wir setzen uns wieder. Wollen sich nicht quälen, ne? Okay. Die erste Rede der Anklage. Wir hören den Verteidiger.
Dann zeigte der Herr mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Und der Herr sprach zum Satan: Ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, der aus dem Feuer gerissen wurde. Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er: Hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen.
Wir kommen weiter. Das ist leider noch nicht zu Ende, das Märtyrium von Christian. Wir kommen, Moment, ich muss genau nachlesen, Tag 43, zweites Gespräch, fast so wie bei Hiob, ne? Zweites Gespräch mit dem Vertreter der Anklage. Mensch, Christian, es ist ja schon ein Weilchen her, dass wir uns gesehen haben. Weißt du, ich habe dich jetzt die letzten Tage beobachtet. 30. Tag, 43, 13 Tage sind es her, zwischen unseren netten Schwätzchen damals. Und weißt du, ich habe dich so beobachtet und ich dachte so: Christian, ich habe einen Vorschlag für dich. Ich würde dir vorschlagen, du änderst einfach mal deinen Namen. Weißt du, Christian Fromm, er ist ja schon fast peinlich. Wer rennt denn mit so einer Lüge den ganzen Tag rum, so ein Name, ne? Christian Fromm. Hey, guck doch mal dein Leben an. Ne? Ich habe einen guten Vorschlag. Wie wärst du mit Willi Heide? Willi Heide wäre ein guter Name. Der Name ist Programm. So, wenn ich dich jetzt die letzten 13 Tage angeguckt habe, würde ich sagen, passt schon. Ne? Namensänderung, glaube ich. Weißt du, ich habe mir das mal wirklich statistisch mal durch den Kopf gehen lassen. Dein Glaubensleben, dein sogenanntes Glaubensleben. Ne? Du bist jetzt 16 Jahre Christ. Ich habe es mir aufgeschrieben. In dieser Zeit hattest du 650 Gottesdienste besucht. 100 davon hast du gepennt bei der Predigt. Okay, das müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Aber insgesamt waren es 650 Predigten. Du hast über 3000 Lieder gesungen. Ne? 650 Mal das Vaterunser gesprochen und hunderte Mal dem Herrn gesagt, dass sein Reich kommen soll und ihm mit deinem Gesinge gesagt, dass du ihn liebst. Und wenn ich da nochmal überschlage, diese vielen Stunden in deinem Kämmerlein, wo du gebetet hast und Bibel gelesen hast, nochmal 4000 Stunden ungefähr. Und ich frage dich jetzt mal, Christian, was hat's denn gebracht? Was hat's gebracht? Ne? Wenn ich mich dir angucke, würde ich sagen, wärst lieber in der Zeit ins Fitnessstudio gegangen. Ne? Dann wärst du körperlich ein bisschen besser drauf heute. Das Problem habe ich klar erkannt, Christian. Oder soll ich lieber Willi sagen? Du willst nämlich nicht wirklich. Sag mal, wer hat sich denn in den 16 Jahren bekehrt durch deinen Dienst? Mir fällt keiner ein. Dein Nachbar, der säuft immer noch. Und deine Oma, deine kranke Oma, wurde auch nicht von Krebs geheilt. Und guck mal deine Kinder an, ne? Das geht da bergab mit denen. Und was hast du denn gemacht, damit es besser wird? Das liegt daran, weil du nie durchgezogen hast. Weißt du noch, damals, deine Oma lag schwer krank im Krankenhaus, hast du zu mir gesagt, na nicht zu mir, aber zum Herrgott, ne? Ich faste jetzt 40 Tage. Ne? Ich habe es genau gezählt, 2,5 Tage. Dann hat deine Frau Gulasch gekocht und dann kamst du beim Gulaschtopf dir vorbei. Ist deine Schuld, dass deine Oma tot ist, weil du hast nicht genug gefastet. Klar? Und dann, weißt du, mit deiner Frau wolltest du für deine Kinder beten, ne? 23.53 Uhr bist du eingeschlafen. Geschnarcht hast du sogar, ne? Deine Frau hat dich wach gemacht, ne? Naja, und als deine Gemeinde zum Missionseinsatz geblasen hat, da sagtest du, du willst zu deinem Chef zur Feier. Wolltest ihm vom Herrn erzählen. Hast du nur leider nicht, weil du deine Zähne nicht auseinandergekriegt hast. Ja, wie soll sich denn da einer bekehren? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Genau. Also, ich mach's mal kurz. Wir reden mal Klartext, Deutsch. Ne? Ich sag's dir, Beten, fasten, missionieren und nicht immer nur rumsitzen und fromm rumlabern. Verstehst du? Machen, tun. Und es ist klar, mein Lieber, du machst zu wenig, ne? Du musst mal ein bisschen Täter werden. Ich würde dir das kleine Geschenk heute noch zur Feier des Tages, Gnadensonntag, ne? So überreichen, ja? Okay, eine schöne Sammlung schon, ne? Wir versuchen mal kleine Gehbewegungen. Ja, ne, das geht noch, ne? Pastor, ne? Okay. Wir hören den Anwalt von Christian.
Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Sie riefen: Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel.
Wir haben den Tag 50, das dritte Gespräch, dritte und letzte Gespräch mit dem Vertreter der Anklage. Ach Christian, ist mal wieder schön. Wir wieder mal hier an diesem schönen Ort. Nett? Hast mich wahrscheinlich schon vermisst. Ich glaube nicht, aber es muss trotzdem jetzt mal so sein, weil ich habe gestern wieder mal sehr ernsthaft zugeguckt, deinen Glaubensbemühungen. Ne? Und ich muss sagen, ich bezweifle, ob du den Namen Christian, ist ja nach deinem Chef benannt, ne? Ob du den wirklich zurechtträgst. Ich verstehe das Problem nach wie vor nicht. Ne? Da war die schöne Frühstückspause. Ne? Ihr erzähltet übers Wochenende. Und dann kam auf einmal die Rede auf dich. Ja, was hast du denn Samstagabend gemacht, Samstagnachmittag? Und auf einmal, ich muss mir Angst haben um deinen psychischen Zustand. Du hast auf einmal Demenz. Ganz plötzlich und unerwartet wusstest du nicht mehr, was du Samstagabend gemacht hast. Also ich habe es gesehen, du warst hier und hast Lobpreisabend gemacht. Ne? Aber du konntest dich auf einmal nicht mehr daran erinnern. Sollte einen Termin beim Doktor machen. Nee, ich weiß nämlich, du wusstest es ganz genau. Aber es war ja dir mega peinlich, weißt du? Es ist ja peinlich, denn zu sagen, ja, ich habe da gesungen. Ne? Ja, klar, ich kann mir das schon vorstellen, ne? Deine Arbeitskollegen. Ne? Der Weiche muss in die Kirche zum Singen gehen. Ne? Echte Männer singen bei der Hertha. Ne? Das ist so. Ne? Ist klar, dass man da nicht da sich outen will. Ne? Naja, ich weiß nicht. Ne? Dein ganzes Gebet für die Verlorenen, was soll das denn bringen? Was soll das denn jetzt alles bringen? Guter Tipp mit dem Fitnessstudio. Hast schon mal drüber nachgedacht? Ne? Vielleicht ist das ein besserer Weg. Ne? Mit deinem Fromm. Guck dich doch an. Ne? Du hast nicht die Traute. Du schaffst das nicht. Du willst das vielleicht nicht. Was weiß ich, was alles. Ne? Wisst ihr, ich würde dir noch mal jetzt einfach mal den Blick von unseren lieben Leuten, die hier sitzen, mal zeigen. Guck die dir mal alle genau an. Einen nach anderen. Schau sie dir an. Weißt du? Glaube, das ist was für echte Durchzieher. Nichts für so Weicheier wie dich. Ne? Für echte Durchzieher. Und wenn du da guckst, das sind alles die echten Helden. Das sind die Leute, ne? die ziehen durch. Die sind selbstdiszipliniert. Die tun auch das, was sie sagen. Ne? Guck dir da mal alle an. Das sind Vorbilder. Ne? Nicht so wie du. Ne? Weißt du, wenn du die mal anguckst, dann merkst du, das sind Menschen, auf die kann Jesus stolz sein, weil die einfach das Ding durchziehen mit ihm. Und du, naja, muss auch nicht viel sagen, ich habe da jetzt genug gesagt. Ne? Ich gebe dir noch mal ein kleines Geschenk mit auf den Weg. Ne? Und das ist besonders schwer, meine Güte. Du bist ein hoffnungsloser Versager. Jetzt können wir mal schön auf dem Glaubensweg weiter wandeln. Ne? Dann kannst du das ja mal so schön versuchen. Wünsche ich dir viel Spaß, gute Pilgerreise. Bisschen mühsam, ne? Bisschen mühsam. Ich wünsche dir dann einen schönen Gnadensonntag, mein Lieber. Ne? Ach, es gibt ja noch einen Vertreter der Anklage wohl eventuell.
Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verdammnis mehr. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dagegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurde? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen?
Christian, ich weiß, ich wollte eigentlich Schluss machen. Aber eine kleine Sache muss ich ja noch dranhängen. Weißt du hast eigentlich keine Chance. Ne? Ich bin schon seit über 2000 Jahren Chefankläger. Und weißt du, ich habe schon viel Prominentere fertig gemacht. Da gab es damals den Typ, der hieß Fels. Ne? Fels, genau. Fels. Dem ging es so wie du, fällt mir ein, genau. Ne? Ganz plötzlich und unerwartet, im Bruchteil von Sekunden Demenz. Ne? Also Namenvergesslichkeit, da konnte sich nicht mehr dran erinnern, dass er da doch 3 Jahre mit diesem Jesus da rumgepilgert ist. Ganz plötzlich und unerwartet. Ich habe ihm nur eine Putzfrau vorbeigeschickt. Ne? Und schon war es mit dem Felsen dahin. Ne? Geheult hat er. Und dann hatte ich 3 Tage hatte ich ihn so richtig schön in der Mangel. Ne? Der hat geheult, der war am Erdboden zerstört und so weiter und so fort. So bin ich. Schönen Tag dann noch. Was sagst du? Du meinst, ich habe die Geschichte nicht ganz bis zu Ende gesagt? Mit dem Felsen damals? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es da noch irgendwie weiterging. Das war doch dann Schluss, oder wie?
Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum 3. Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe.
Danke. Eigentlich. Danke, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Genau. Eigentlich ist da Christian Fromm bin ich. Das ist mein Tagebuch gewesen. Ich hätte das damit rumziehen müssen. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Wisst ihr, wenn man das sich so anguckt, diese Grabsteine im Leben anguckt, wenn ich meine Grabsteine angucke, die der Teufel mir immer wieder versucht hat, hinten drauf zu binden, das ist ja wirklich ganz schön schwer, meine Güte, dann muss ich sagen, es ist ein Wunder, dass ich heute noch hier stehe. Es ist ein Wunder, dass ich heute noch hier stehe. Und warum? Weil dieser Jesus auferstanden ist. Und weil dieser Jesus gekommen ist und gesagt hat, Petrus, du kommst her. sagt es extra Petrus. Habt ihr diese Stelle, das liest man so, ne? Der sagt zu den Jüngern, ich gehe nach Galiläa und sagt Petrus, wieso kriegt Petrus eine extra Einladung? Der kriegt die genauso, wie ich die gekriegt habe. Diese extra Einladung ist für die, die so tief da drinne stecken, die so tief die Lüge glauben, die so tief schon ihre Grabsteine gemeißelt haben, wo sie mit ihrem Glauben beerdigen wollen. Das ist die Extra-Einladung für die, für den Petrus, für den die Sonne untergegangen war, der mit seinem Glauben abgeschlossen hatte, der schon das Grab gebuddelt hatte und wahrscheinlich war der Stein auch schon gemeißelt. Versager, ich schaff das eh nicht. Für die gilt die Extra-Einladung. Habt ihr doch mal überlegt, warum Jesus eigentlich nach Galiläa ruft? Hätten die auch nach Tempel gehen können oder was weiß ich wohin. In der Wüste. Galiläa war der Ort, wo es angefangen hat. Die Zeit der ersten Liebe. Da haben sie berufen. Da gab es den ganzen Zeug noch nicht. Da gab es noch nicht die Steine und die Vorwürfe und die Verdammnis, die ganzen Fehler. Da war das noch alles rein. Da hat man sich kennengelernt. Da hat man die ersten Wunder miteinander erlebt. Da war die Liebe noch ganz brennend. Und genau dahin ruft Jesus den Petrus. Genau dahin ruft er dich. Jeden von uns. Weil er dir da ganz neu begegnen will. Weil er sagt, du, das Ding, das sind die Lügen des Teufels. Das Ding, das habe ich dir nicht angehängt. Heute ist Gnadensonntag. Ich habe dich befreit davon. Du musst diese Ballaste nicht mehr mit dir rumschleppen. Wisst ihr, ich glaube, das Zentrale sind zwei ganz tiefe, massive Lügen, die wir in uns drinne haben. Die hatte der Petrus und die waren ganz tief in mir. Die eine Lüge ist, ich bin nicht liebenswert für diesen himmlischen Gott. Ich bin vielleicht auch sonst nicht liebenswert. Stellen wir das manchmal vor. Es gibt viele große private Sammlungen von reichen Leuten mit Bildern, Gemälden, ne? Und wenn man, der Mensch, der diese gekauft hat, der steht dann andächtig in seinem Privatmuseum und guckt sich dann, oh, Rubens, Rembrandt, Picasso, Monet, und steht dann andächtig und guckt sich diese Bilder an und ist begeistert, ne, von der Farbe und wie das da schimmert. Und dann ist Rubens das Bild, das redet und sagt, ich bin aber nicht so schön, bei mir sind die Frauen alle so dick gemalt. Das will ich gar nicht, das sieht doch nicht schön aus. Und das Bild von Picasso sagt, oh nee, das ist so komische Farben und Formen und das passt gar nicht, ich sehe gar nicht so aus wie Rembrandt. Das sieht schön aus. Und wisst ihr, der Besitzer von dem Museum, der steht nur da und freut sich über jedes von den Bildern und freut sich über jedes von den unheimlich wertvollen Unikaten. Und genauso geht das mit uns. Du bist ein Unikat und dein Besitzer, dem du gehörst, Gott, der freut sich unheimlich über dieses wunderbare Prachtexemplar. Übrigens, gute Hoffnung für uns, die wir so etwas in die Jahre kommen. Ne? So Kunstwerke werden immer wertvoller, je älter sie werden. Ne? Also das ist mal was. Ne? Der Wert steigt. Und manchmal, glaube ich, leiden die Kunstwerke noch mehr, wenn da Lack abblättert, wenn Risse drinne sind. Wenn es nicht mehr so schön ist, wenn Risse durch meine Seele gehen, wenn ich manches nicht mehr so hinkriege, wenn die Qualität nicht mehr so stimmt, die ich abliefer, wenn Fehler reinkommen, wenn Sünden reinkommen und dann denke ich, bin ich mehr liebenswert. Aber wisst ihr, so ein Rubens, der bleibt denn wert, auch wenn da mal die Farbe ein bisschen Risse kriegt. Der Wert bleibt. Das ist ein Original. Da sagt man nicht so, naja, jetzt ist es auch noch 50 Euro wert, ne, der Rubens. Der war mal eine Million, aber jetzt, meine Güte. Ne. Leider ist er alt und ein bisschen blättrig geworden. Der Wert bleibt erhalten. Du bist unheimlich viel wert vor Gott. Klammern auf. Wenn das dein Nachbar nicht glaubt, hat er deinen Wert noch nicht erkannt. Und die andere Sache ist immer wieder diese tiefe Mutti-Lüge. Nichts gegen Muttis. Aber vielleicht auch Vati, ne? Diese tiefe Kinderlüge, die wir in uns haben. Ich kann mir Liebe verdienen. Wenn du ganz lieb brav bist, dann hat Mutti dich lieb. Wenn du in Sport eine Eins bringst, dann bist du Papas Liebling. Diese tiefe Lüge in uns. Ich könnte mir durch irgendwas, könnte ich mir Liebe verdienen. Aber das ist die größte Lüge, die es gibt. Die kannst du dir nicht verdienen. Jesus liebt dich so, wie du bist. Ob du es geschafft hast, ob du gebetet hast 40 Tage und gefastet oder ob du einfach nur in Tränen vor dem Bett deiner Oma standest und gesagt hast, Jesus, erbarm dich. Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Und das ist so eine tiefe Wahrheit, die haben wir hier bestimmt schon zigmal gehört. Und trotzdem, leider, oft schleppen wir trotzdem dieses Riesending immer noch mit uns rum, weil wir das irgendwie nicht aus dem Herzen rauskriegen. Ich bin geliebt und ich kann mir seine Liebe nicht verdienen. Wir waren, das fällt mir jetzt so ein, wir waren letztes Wochenende, da war ich mit einem Freund in der Ukraine. Wir haben kennen da einen Pastor und den haben wir da Essen gebracht und so weiter. Und das war eine ganz kleine Gemeinde, der hatte so eine Gemeindegründungsarbeit in so einem absoluten Ghetto von Lviv. Und dann hat er die ganze Gemeinde war versammelt, wir saßen so im Kreis. Und die Leute erzählten am Anfang, wie sie Gott erlebt haben. Viele Menschen sind da schwerste Alkoholiker, das ist so das Problem. Drogen ist da nicht so viel zu sehen, aber extreme Alkoholiker. Ein Mann, da war Tierarzt und die Leute hatten kein Geld und haben immer die Tierarztrechnung mit Wodka bezahlt. Und dann sagte er, dann hatte ich so viel zu Hause und dann wusste ich nicht mehr, was mache ich damit. Also habe ich dann immer mal kräftig. Und dann ist er abhängig und dann erzählt er mit leuchtenden Augen und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und dann bin ich frei geworden. Und zum Schluss saß da so eine Frau, die hatte die ganze Zeit nichts gesagt. Und dann erzählte sie so ihre Lebensgeschichte. Das sind so Geschichten, die wirst du dir irgendwann nicht mehr anhören, weil du einfach das nicht mehr hören kannst, was der Teufel mit Menschen macht. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, ja, und ich liebe Jesus und ich will aufhören mit Trinken. Und dann ist der Pastor darin gekretscht und sagte, das ist unsere Schwester, ich weiß nicht mehr, Marie oder so, ne? Und die will dem Herrn nachfolgen und wir beten, dass sie Stück für Stück immer vom Alkohol frei wird. Und das fand ich so wohltuend. Ne? Da ist jemand, da gibt man nämlich den Grabstein und sagt, du schaffst das eh nicht. Ne? Du musst dich ändern, du machst zu wenig, du musst es ein bisschen ernsthafter machen. Sondern da ist jemand, der sagt, wir glauben, Jesus wird dich da rausbringen. Jesus wird dich da rausbringen. Wisst ihr, das ist Liebe. Das ist echte Liebe. Mir kamen da die Tränen. Ich saß da und ich spürte, wie Jesus da war in diesem Raum. Und wie Jesus sagte, warte, guck mal, genauso bin ich. Ich glaube, diese Frau wird es schaffen, weil sie liebt mich. Ende der Frage war ja bei Petrus, liebst du mich wirklich? Nicht, hast du bereut? Willst du das nächste Mal besser machen? Kann ich auf dich zählen? Packst du das jetzt? Hast du es gerafft endlich? Sondern die zentrale Frage ist immer wieder, liebst du mich? Und wisst ihr, ich glaube, wenn ich zu dieser Frage komme, dann reißt dieser Strick automatisch ab. Dann werde ich von dieser Last befreit. Weil das ist diese Last, wo es darum geht, immer, ich muss tun, ich muss machen, ich muss funktionieren, ich muss liebenswürdig sein. Bei der Liebe, da gibt es nur eins, lieben. Liebe heißt lieben. Mehr nicht. Nicht, weil ich so toll bin, werde ich geliebt. Nicht, weil ich was Tolles gemacht habe, werde ich geliebt. Wenn ich was Tolles gemacht habe, habe ich vielleicht Geld verdient. Ne? Das ist, oh gut, kriegt mal Lohn, aber nicht Liebe. Ne? Sondern lieben, einfach lieben. Kleines Beispiel zum Schluss. Als Kind hatte ich immer, würde das vielleicht zutreffen, war ich faul, war wirklich so. Ne? Und ich hatte nie Bock, zu Hause mitzuhelfen. Eines schönen Sonntags musste ich mit meiner Schwester da Geschirr abspülen. Furchtbar, ich habe mich gequält. Und dann hatte ich Frust und habe dann das heilige Kaffeeporzellan da einfach reingehauen, ins Spülbecken. Und bumm, was war passiert? Der Henkel war abgegangen. Von der heiligen, wunderbaren Goldrand, Kaffeesahnedöschen, sehe ich noch. Und der Martin nimmt das, schön ausgespült, dann bin ich gegangen und habe so Bastelkleber rangemacht, ne? So Papierkleber, ne? Das schön festgemacht. So, schön getrocknet, der Henkel war schon, ne, Wenn man genau hingeguckt hat, hat man es gesehen. Ne? Und da habe ich das so in die Glasvitrine drapiert, dass man das nicht mehr sah. Ne? So mit Schnäuzchen nach vorne, da hängt der Weihnachtsmann, nichts gesehen. Alles war gut, keiner hat was mitgekriegt. Die stand da tagelang, wochenlang. Ich hatte das schon vergessen. Der nächste große Geburtstag war, ne? Die Kaffeekanne wurde irgendwie so, das Sahnedöschen wurde so hingestellt auf den Kaffeetisch. Es kam Sahne rein, ne? Und die stand da. Und ich habe gar nicht dran gedacht, dass das ja mein Kännchen ist. Ne? Und ich weiß nicht, Tante Elsbeth oder wer der doch immer war, ne? Schnappte, griff das Sahnekännchen und bupp, hatte sie nur noch den Henkel in der Hand. Ne? Und da ist er lag sonst wo, das Fläschchen. Genau. Daher, könnt ihr euch vorstellen, was da war und so. Aber, wisst ihr, irgendwie dachte ich, so ist es mit Jesus. Ne? Du kannst es nicht wieder gut machen. Alles, was du versuchst, von deinen Fehlern, von dem, wo du es nicht schaffst, alles, was du versuchst, wieder hinzubiegen, das ist alles nur Papierkleber. Papierkleber hält nicht bei Porzellan. Aber wisst ihr, das ist vielleicht so als, warum wir das nicht mehr brauchen, warum ich das nicht mehr hinter mir herziehen brauche. Es gibt einen Spezialkleber. Wir feiern das hier immer, Abendmahl. Christi Blut für dich vergossen. Das gibt was. Jesus, sein Blut für dich vergossen. Das macht diesen Schaden wieder gut. Und das hält, das reißt nicht mehr ab. Das macht das wieder ganz. Ich habe diesen Kleber nicht gehabt. Ich habe nur meinen Bastelkleber. Es hat nicht funktioniert. Wir haben das nicht als Menschen. Wir können es nicht machen. Wir können es verstecken, wir können es vertuschen, wir können alles Mögliche machen. Aber wir können zu Jesus kommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Beim Ganzen verfuschten. Ich habe es nicht hingekriegt. Du hast den Kleber. Du kannst es wieder zusammenbringen. Das wollte ich euch heute mit sagen. Jesus liebt dich. Und vielleicht kannst du dir das nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Jesus liebt mich wirklich. Ich weiß, wir wissen das. Aber vielleicht kannst du ihm das nochmal sagen. Jesus, du weißt alles, was gewesen ist. Vielleicht schleppst du das Ding mit. Vielleicht bist du schon ein paar Mal auf dem Friedhof gewesen und hast dir da schon eine Grabstelle ausgesucht, wo du deinen Glauben beerdigst. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, Jesus, ich lass es. Friedhof wird abgesagt. Ich komme zu dir und sage, ich bin hier. Du weißt alles, wie Petrus, du kennst mich. Aber Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen. Ich bete mal mit uns zum Schluss. Herr Jesus, hier bin ich. Du kennst mein Leben. Du kennst meine ganzen Gedanken, meine Verdammnisgedanken. Da, wo ich Dinge nicht hingekriegt habe. Und ich komme zu dir. Wir kommen zu dir mit unserem Scherbenhaufen. Wir kommen zu dir und ich bete. Nimm uns. Und ich danke dir, dass du uns nimmst. Wir wollen zu dir sagen, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich. Vielleicht sagst du ihm das nochmal ganz persönlich für dich da an deinem Platz. Sag ihm das mal. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Herr Jesus, wir lieben dich wirklich. Auch wenn wir es so leben, wie wir leben. Wir geben uns Mühe, wir schaffen es nicht, aber wir lieben dich von Herzen. Danke, dass du uns auch liebst. Danke, dass du uns liebst. Amen.